sollte er verkauft werden. Und so hatte er seine wenigen Habseligkeiten schon gepackt. Und er saß in seiner kleinen Hütte, eine dunkle, schäbige Hütte, in der er die letzten 15 Jahre verbracht hatte. Und er wartete darauf, dass sein neuer Herr ihn abholen würde. Und während er dort wartete, kamen ihm die ganzen Erinnerungen hoch. Ich meine, in dieser Hütte ist er aufgewachsen. Er hat gesehen, wie seine Eltern abends sich festklammerten und ihre Wunden verbunden haben, wie sie zusammen geweint haben. Und nee, gelacht haben sie nicht. Gelacht haben sie nie. Und dann dachte er an den Tag und an seinen Cousin Melanchthon. Sein Herr war ein grausamer Herr. Und eines Tages hatte er nämlich mit seinen Freunden gewettet, dass der Melanchthon es schafft, 30 Tage ohne Wasser, ohne Brot auszukommen. Und so hat man ihn also dann an einen Pfahl gebunden, mit einer Halskette, mit einer dicken Eisenkette um den Hals. Und keiner durfte sich ihm nähern. Und alle paar Tage sind der Herr und seine Freunde gekommen und haben sich überzeugt, dass Melanchthon noch lebte. Aber sein Herr verlor die Wette und Melanchthon lag tot im Staub nach 27 Tagen. Ich muss mal eben was trinken. Und sein Herr war so sauer, dass er die Wette verloren hat, dass er nicht nur den kleinen Melanchthon, sondern auch den kleineren Bruder den Hunden zum Fraß vorwarf. Der kleine Bruder, der gerade von dem Steinbruch kam, müde und abgekämpft. Oh ja, Dimitri wusste, sein Herr war ein furchtbarer Herr. Ein furchtbarer Herr. Und es erschauerte ihn, wenn er daran dachte. Und dann dachte er an den anderen Tag, an seinen Geburtstag. Es war sein 13. Geburtstag. Und sein Herr war morgens gekommen, bevor sie alle in den Steinbruch zu dem Steinbruch gingen, ist er zu dem Kleinen hingegangen und hat gesagt, du, Dimitri, heute ist ein besonderer Tag für dich. Heute Abend gibt es eine Überraschung. Und Dimitri hat sich gefreut, eine Überraschung. Heute ist ein besonderer Tag. Vielleicht weiß mein Herr, dass ich Geburtstag habe. Oh, was wird das wohl sein? Und die 16 Stunden im Steinbruch, die gingen wie im Flug vorbei. Und die ganze Zeit dachte er, was wird wohl sein heute Abend? Vielleicht kriege ich ja eine extra Portion Essen oder vielleicht sogar einen Tag frei. Das wäre doch mal was, einen Tag mal frei haben oder sich satt essen. Und so überlegte er, was das wohl sein könnte. Abends kam er zurück mit den anderen und sein Herr holte ihn auch gleich ab in den Palast. Dimitri war zum ersten Mal in diesem großen Palast und er staunte. Und er dachte, wenn ich das meiner Familie heute Abend erzähle, wenn ich zurückkehre, das wird was. Und dann wurde er in einen Raum geführt. In dem Raum war dann sein Herr und einige Freunde. Und sein Herr sagte so, und jetzt wirst du eine Live-Show erleben. Und er freute sich, eine Live-Show, was wird das wohl sein? Und dann sah er das hämische Grinsen im Gesicht seines Herrn. Auf einmal ging die Tür auf und eine alte, dürre Frau wurde an den Haaren hereingeschleppt. Es war seine eigene Mutter. Und Dimitri schrie auf und sagte, nein, nein, und wollte zu seiner Mutter rennen, aber vier starke Arme hielten ihn fest. Und was dann passierte, das darf man in diesen Räumen nicht sagen. 2 Jahre ist das jetzt her. Und in diesen 2 Jahren hatte sich sein Vater immer abends in den Schlaf geweint. Hatte manchmal nach seiner Frau geschrien und hat gemerkt, nein, sie war nicht mehr da. Bis auch irgendwann sein Vater leblos von der Decke baumelte. Nein, das Leben war nicht einfach für Dimitri. Und jetzt sollte er verkauft werden. Und er überlegte sich, wie wird wohl sein neuer Herr sein? Wird er noch grausamer sein? Noch schlimmer sein? Er hatte Angst. Sollte er mitgehen? Sollte er lieber hier bleiben? Und während er überlegte, ging die Tür auf, 2 Diener kamen rein und sagten so, dein neuer Herr ist mit, du kannst mitgehen. Und so ging Dimitri mit klopfendem Herzen. Und er wurde vom Gebäude gescheucht und da war auch schon eine Kutsche, wo ein Mann drauf saß. Und Dimitri warf sich in den Staub und wartete, dass sein neuer Herr ihn anschreien würde, aber nichts passierte. Und irgendwann hob er dann seine Augen und sah in 2 freundliche Augen und ein lächelndes Gesicht. Ein Lachen, das ihm galt. Noch nie hatte Dimitri jemanden angelacht. Noch nie. Da war ein neuer Herr, der ihn anlachte. Und er merkte, das war sein Herr. Das war nicht irgendein Diener, der ihn abgeholt hat, sondern der Herr persönlich hat ihn abgeholt. Das war die erste Überraschung. Die zweite war, er durfte auf der Kutsche sitzen. Mit seinem Herrn zusammen durfte er auf der Kutsche sitzen. Nicht angekettet hinter der Kutsche hinterherrennen, sondern auf der Kutsche. Und er drehte sich überall immer um und guckte, ob jemand guckte. Hey, ich sitze auf der Kutsche, hier mit meinem neuen Herrn. Und dann wurde er auf das neue Gelände gebracht von dem Herrn. Und von Weitem hörte er schon, wie Leute am Singen waren und am Lachen. Und er sah, dass Kinder am Spielen waren. Es war gerade Abendzeit, die Leute waren schon vom Feld zurückgekommen. Und dort überall auf den Wiesen saßen die Menschen und lachten, freuten sich, manche spielten, andere dösten. Das war solch eine friedvolle Atmosphäre. Und es war gerade Zeit zum Abendessen. Und so dachte er, er wird irgendwo in eine Hütte geführt, wieder mit einem Schluck Wasser und einem Stück Brot. Aber nein, er wurde in den Palast dieses neuen Herrn geführt. Und dann kam er in einen großen Raum und dort war ein Buffet aufgebaut mit den herrlichsten Sachen. Und er durfte sich satt essen. Mit allen anderen zusammen. Zum ersten Mal durfte er sich satt essen von den schönsten Dingen, die er vorher noch nie gesehen hat. Und dann wurde gelacht hinterher. Es wurden Geschichten erzählt. Und dann war Schlafenszeit. Und er wurde in einen großen Schlafgemach geführt. Und im Schlafgemach waren so viele herrliche Ecken, wo er sich ausruhen konnte. Und er suchte sich eine Ecke aus. Und dann merkte er, dass sein Herr mit seiner Familie im selben Raum schlief. Sein Herr mit seinen Kindern und seiner Frau schlief im selben Raum mit den Sklaven zusammen. Sowas hatte er noch nie gesehen. Alles war so neu für ihn. Am nächsten Tag ging es aufs Feld. Und wer kam mit? Könnt ihr euch das denken? Sein Herr kam mit aufs Feld. Und dann wurde gearbeitet. Aber beim Arbeiten wurde auch gesungen. Und manchmal sagte sein Herr, wartet mal alle, stoppt mal, kommt mal her, ich will euch mal eine Geschichte erzählen. Oder wir wollen mal etwas Pause machen, mal essen. Die Arbeit war gut, aber es war nie zu viel. Und manchmal sah er, wie jemand Schwierigkeit hatte an irgendeiner Sache. Und dann kam sein Herr und machte die schwierigsten Aufgaben, die übernahm er selbst. Die schwierigsten Aufgaben übernahm sein Herr selbst. Für Dimitri war alles neu und er freute sich so. Er hatte Gefühle, die er vorher noch nie hatte. Dieses Gefühl, angenommen zu sein. Dieses Gefühl der Harmonie überall. Dieses Gefühl, geliebt zu sein. Und noch ein Gefühl kam in ihm hoch. Und zwar dieses Gefühl von Stolz. Dimitri war stolz. Stolz, ein Sklave dieses Herrn zu sein. Und manchmal ging er dann hin zu seinem Herrn, nahm seine Hände und sagte, danke, danke, dass du mich gekauft hast. Und ich habe mir die Geschichte ausgedacht, vor einigen Jahren, als ich Römer 1 studiert habe. Und ich hatte einige Notizen gemacht und dachte, wie kann ich die Notizen in eine Geschichte packen? Und wisst ihr, die Bibel, die ist so voll von wunderbaren Tatsachen. Und ich dachte, wie kann ich das in eine Geschichte packen? Denn wie fängt Paulus da an? Er sagt, ich bin Paulus, ein Sklave Christi. Und das sagt er mit Stolz in der Stimme. Er wollte damit sagen, hier spricht jemand, der Autorität hat, der nämlich ein Sklave Christi ist. Und darüber möchte ich mit euch heute reden, über das Sklavensein, ja, über das Sklaventum, dass wir versklavt waren, versklavt sind. Wir alle sind Sklaven. Und die Frage ist nicht, und das war etwas, was mir da deutlich wurde, die Frage ist nicht, ob wir Sklaven sind oder nicht, sondern wessen Sklave. Heute wollen wir immer, dass wir frei sind und ich bin von keinem ein Sklave. Die Frage ist nicht, ob wir Sklaven sind oder nicht. Wir alle sind Sklaven. Die Frage ist, wessen Sklave wir sind. Und das macht den Riesenunterschied aus. Das macht einen Riesenunterschied aus. Früher gab es Sklaven, die hatten mehr Rechte, mehr Autorität als viele freie Bürger, weil sie ein Sklave eines hohen Herrn waren. Und dann konnten sie Dinge tun, einkaufen, sie hatten Möglichkeiten, die freie Bürger nie hatten. Es war nicht eine Frage, ob jemand Sklave war oder nicht, sondern wessen Sklave er war. Und so ist es bei uns auch. Es ist eine Frage, wessen Sklave wir sind. Und wisst ihr, ich beschäftige mich momentan gerade auch mit Sklaverei, wie es im tatsächlichen Sinne noch ist. Es gibt heute mehr Sklaven als zu irgendeiner anderen Zeit der Geschichte. Echte Sklaven. Wusstet ihr das? Das sind die Kindersoldaten in Afrika. Dalits in Indien. Oder die vielen Kinder, die als Prostituierte verkauft werden. Freunde von uns, die gehen nach Thailand, um dort unter Prostituierten zu arbeiten. Und sie haben einen Film gezeigt, letzte Woche, Nefarious heißt er. Das heißt so gut wie ruchlos oder schändlich. Und da war ein Team, die sind in viele Länder gereist, um eben über diesen Sklavenhandel und Menschenhandel zu berichten. Und aus 800 Stunden Material haben sie dann einen ungefähr zweistündigen Film gemacht, der sehr bewegend war. In der Geschichte werden Prostituierte interviewt, es werden Freier interviewt, es werden Pimps, wie sagt man, Zuhälter interviewt und eben auch einige Mitarbeiter von Organisationen, die sich für solche Kinder und junge Frauen einsetzen. Und da war ein Mann von Agape Love. Die arbeiten unter anderem in Kambodscha. Und er sagt, hat er seine Geschichte erzählt, er sagt, sie sind in eine Karaoke-Bar gegangen. Sie haben sich als Freier ausgegeben. Sie können ja nicht sagen, hey, hier, wir retten Kinder, ne, gebt uns eure Kinder mal, sondern sie haben sich als Freier ausgegeben und gesagt, hey, wir wollen mal ein paar eurer minderjährigen Kinder haben. Und dann hatten sie eine Auswahl von 100 Kindern. Konnten sich welche aussuchen. Haben sie sich 3 ausgesucht, haben für sie bezahlt. Die Preise dort in der Karaoke-Bar, 4 € für ein Bier, 5 € für Trauben und für ein Kind, mit dem du für eine Stunde machen kannst, was du willst, 3 €. Dollar. $3. Haben sie also bezahlt. Und ein Kind lief weg. Und dann ging der Zuhälter hinter ihr her, hat sie zurückgenommen und hat sie angeschrien und gesagt, du gehst jetzt mit den Männern und du machst, was die Männer von dir wollen. Und du lächelst gefälligst die ganze Zeit. Und so mussten die 3 Kinder mitgehen. Und dann haben sie die 3 Kinder aus der Karaoke-Bar genommen, sind in ihr Hotel oder in das Zentrum von Agape Love gegangen und haben mit den Kindern geredet und haben gesagt, hey, wir holen euch hier raus. Wir holen euch hier raus, wir können euch rausholen, wir werden euch freikaufen und dann können wir euch zu essen geben. Wir werden euch einen Schlafplatz geben, ihr könnt ja eine Ausbildung machen, ihr könnt ja alles haben. Und die Mädchen fingen an zu weinen, endlich sind sie frei. Und dann sagten die Mitarbeiter, wir müssen nur noch eins machen. Wir müssen nur noch eure Mamas anrufen und um ihre Erlaubnis bitten. Und sie haben alle 3 Mütter angerufen. Und alle 3 Mütter haben Nein gesagt. Sie haben gesagt, wir geben euch Geld, wir helfen euch ein Geschäft aufzubauen. Alle 3 Mütter haben gesagt, wollen wir nicht. Wir wollen, dass unsere Töchter im Bordell weiterarbeiten. Weil dadurch können wir uns einen besseren Fernseher leisten. Dadurch muss unser Ehemann nicht arbeiten gehen, sondern kann von morgens bis abends lecker Bier trinken. In Kambodscha, in vielen Gebieten dort, werden Mädchen von ihren Eltern verkauft. Und zwar 80-90% der Familien verkaufen ihre Mädchen. Also denken wir nicht, dass es keine Sklaverei gibt heute. Es gibt Sklaverei und es ist für uns wichtig oder auch dringend, glaube ich, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und gucken, wie wir helfen können, wie wir beten können, wo wir uns einsetzen können. Es gibt Sklaverei. Und besonders, wenn ich daran denke, dass Mütter ihre Kinder verkaufen und das noch nicht mal, weil sie so unwahrscheinlich arm sind, sondern damit sie ihren Lebensstandard ein bisschen höher setzen können. Deswegen verkaufen sie ihre eigenen Töchter. Und da sind wir beim Materialismus. Und da sind wir dann bei uns. Denn solche Geschichten gibt es nicht nur dort, sondern die gibt es auch hier. Und jetzt kommen wir mal bei uns an und sagen, sind wir denn Sklaven? Und dann müssen wir sagen, wir alle sind Sklaven. Die Bibel sagt es ganz klar. Wir alle sind Sklaven. An einer Stelle heißt es im Kolosserbrief, ihr seid befreit aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes, der Liebe. Also es gibt ein Reich der Finsternis und in dem sind alle Menschen gebunden. Alle Menschen. Wir sind Sklaven der Finsternis, ob wir wollen oder nicht. Lasst uns mal Epheser 2 lesen, die ersten 4 Verse. Epheser 2, die ersten 4 Verse. Auch euch. Ich gebe mal ein bisschen Zeit. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das heißt, es gibt einen Fürsten der Finsternis, der macht mit uns, was er will. Und dieser Fürst ist grausam. Er ist bestialisch. Er hat Freude daran, uns weh zu tun. Und wir merken das manchmal, dass wir dann Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Und wir sind Sklaven. Nicht nur dieses Herrn, sondern oft auch Sklaven unserer eigenen Lüste. Sklaven von irgendwelchen Wünschen, die wir haben, die wir unbedingt befriedigt haben müssen. Und manche dieser Versklavungen, die verstecken wir, damit sie keiner sieht, weil es wäre peinlich. hier vielleicht auch in der Gemeinde, das wäre uns peinlich. Andere Versklavungen, in denen wir vielleicht verstrickt sind, die sind so akzeptiert, dass wir alle offen darüber reden und es völlig okay ist. Wenn manche Dinge für uns zum Gott werden und wir gar nicht anders können, wir müssen einfach einen bestimmten Lebensstil haben, wir müssen dies haben, wir müssen das haben. Es gibt viele Versklavungen, in denen wir vielleicht drinstecken könnten und die immer wieder zeigen, dass wir nicht unser eigener Herr sind. Und diese Versklavungen, die führen dazu, dass wir auch emotional oft Sklave werden, unserer eigenen Gefühle. Sklave unserer eigenen Gefühle, die wir am liebsten wegschicken würden. Wir würden am liebsten sagen, hey, ich will frei sein von dir. Aber sie gehen nicht. Sie lassen uns nicht in Ruhe. Sie beherrschen uns. Sie beherrschen uns. In diesem Film wurden, wie gesagt, einige Prostituierte interviewt und eine Prostituierte wurde dann gefragt, wie es ihr denn geht in der ganzen Geschichte, wie es ihr ging. Sie kam ja frei dann, wie es ihr ging und welche Gefühle sie hatte. Und dann fing sie an und sagte, mein größtes Gefühl, mein schlimmstes Gefühl war Angst. Angst hatte ich. Und zwar Angst, wieder abgelehnt zu werden. Angst, wieder wie ein Stück Dreck behandelt zu werden. Angst hatte ich. Angst. Und dann fing sie an zu weinen. Bitterlich an zu weinen. Und auch wir können oft Sklave unserer Gefühle sein und wir kommen da nicht raus. Ob es Angst ist, ob es ein Gefühl der Minderwertigkeit ist, ob es dieses schlechte Gewissen ist, diese Verdammnis, Einsamkeit. Wir können Gefühle haben, die wollen wir am liebsten wegschicken, aber sie gehen nicht. Wir sind Sklave dieser Gefühle. Und das habe ich selbst auch gemerkt, wenn ich solche Geschichten höre, wie zum Beispiel von der Prostituierten oder überhaupt, wie Menschen dann auch hinterher frei werden, dann denke ich an meine eigene Geschichte. Und deswegen erzähle ich auch selbst gerne Geschichten, damit wir uns selbst damit identifizieren. Damit wir selbst schauen, wo bin ich denn jetzt in der Geschichte? An welchem Punkt stehe ich denn jetzt? In der Geschichte von Dimitri zum Beispiel. Und dann musste ich an meine eigene Geschichte denken, wie ich auch im Dreck saß. Wie ich durch meine eigene Lustbefriedigung nach allem Möglichen, ob es Drogen war, ob es Sex war, ob es sonst etwas war, immer mehr im Dreck lag und hinterher ein Sklave meiner eigenen Gefühle war. Sklave meiner Verzweiflung, Sklave meiner Depression. Abends dachte ich, ja, wann wird es endlich Tag? Ich kann die Nacht nicht überstehen. Tagsüber dachte ich, wann wird es endlich Nacht? Ich kann den Tag nicht überstehen. Und dann brauchte ich irgendwas, um den Tag zu überstehen. Irgendwas brauchte ich. Und dann habe ich mich daran erinnert, was meine Eltern mir immer wieder gesagt haben, dass Gott gut ist und dass das Evangelium wahr ist. Und dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Flasche Bier in der Hand, Zigarette in der anderen, und dann habe ich die Bibel gelesen. Und ich wollte wissen, ist das wahr? Und dann bin ich hinterher in den Wald gegangen und habe mein Leben Jesus übergeben. Und das ist so gut, dass ich das tun konnte. Denn, und ich komme erstmal nochmal zurück, bevor ich die Geschichte weitererzähle. Denn, lass uns nochmal bei uns bleiben. Wir sind gefangen. Wir sind Gefangene, wir sind Sklaven. Wenn es nicht, und das wäre immer so, es wäre immer so, es würde immer so weitergehen für uns, wenn es nicht jemanden gäbe, der uns losgekauft hat. Wenn es nicht jemanden gäbe, der uns losgekauft hat. Gott sei Dank. Wisst ihr, dieses Wort Erlöser, wir sagen ja, Jesus Christus ist der Erlöser. Dieses Wort kommt aus dem Sklaventum. Wenn jemand damals einen Sklaven freikaufen wollte, dann hat er ihn gelöst. Er hat einen bestimmten Betrag bezahlt und hat den Sklaven frei gelöst, hat ihn gelöst. Und daher kommt dieser Begriff, dass die Menschen damals wussten, Jesus ist unser Erlöser. Und sie wussten, Jesus ist derjenige, der uns aus der Sklaverei freigekauft hat. Und dafür hat er sein eigenes Leben bezahlt. Er hat geblutet am Kreuz. Geblutet für uns, um uns frei zu kaufen. Uns frei zu kaufen. Epheser 2. Wir haben gelesen, in welcher Situation wir waren. Sklaven unserer eigenen Begierden, Kinder des Zorns. Und was steht dann da in Vers 4? Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Die Bibel ist so krass, sie sagt noch niemals, ja, ich habe euch aus der Sklaverei gerettet, sondern aus dem Tod. Der Unterschied zwischen Dimitris erstem Leben und dem zweiten Leben ist so stark, dass die Bibel sagt, das erste ist ein toter Zustand, das zweite ist erst das wirkliche Leben. Wir waren tot in unseren Vergehungen. Aber Gott sei Dank gibt es jemanden, der uns rettet. Ich finde das so gut. Auch wenn ich jetzt schon 15 Jahre mit Jesus lebe, finde ich das immer wieder gut. Gott sei Dank gibt es jemanden, der uns erlöst hat und losgekauft hat. Aber wir bleiben weiterhin, und das möchte ich auch deutlich machen, wir bleiben weiterhin Sklaven. Manchmal denken wir, oh, ich werde Christ. Dann finde ich schneller einen Parkplatz, kann ja beten, finde schneller einen Job, endlich eine Frau. Ich werde Christ und bin frei von vielen Dingen. Ja, Christus will dich freisetzen, aber du wirst weiterhin ein Sklave bleiben und das ist ganz wichtig. Denn Bekehrung bedeutet ein Herrschaftsübertritt. Das heißt, ich übergebe meine Herrschaft, von der ich dachte, ich wäre mein eigener Herr, sind wir ja nicht, dass ich diese Herrschaft abgebe an Christus und dass Christus jetzt mein Herr ist. Christus ist dann der Herr. Wisst ihr, wir werden ja mit verschiedenen Begriffen in der Bibel beschrieben. Ja, und Christus hat auch gesagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern Freunde. Sagt Jesus auch. Also wir sind Freunde Jesu. Aber die Jünger haben daraufhin nicht gesagt, ja, wenn Jesus sagt, er ist unser Freund, dann kann ich ihn ja Buddy nennen und sagen, hey Kumpel, alles klar bei dir? Nein, die Jünger hatten immer noch gehörigen Respekt und sie blieben beim Sie. Sie blieben dabei, dass sie gesagt haben, ich bin ein Sklave Christi. Christi hat nicht gesagt, du bist mein Sklave, aber die haben gesagt, ich bin ein Sklave und das haben sie mit Stolz gesagt. Paulus hat es mit Stolz gesagt, ich bin ein Sklave. Ich weiß noch, als ich da studiert hatte, dann bin ich zur Arbeit gefahren und habe mir gedacht, ich bin ein Sklave Christi. Bin stolz. Stand unter der Dusche, habe gedacht, ich bin ein Sklave Christi. Ein Sklave Christi! Es kommt nicht drauf an, ob du Sklave bist, sondern wessen Sklave du bist. Und es ist ein Herrschafts-, eine Herrschaftsübergabe. Und das ist eben wichtig. Christ sein bedeutet, alles abzugeben. Und das habe ich eben dann im Wald gemacht. Kommen wir mal zurück zum Wald. Im Wald war ich dort alleine und dann habe ich gesagt, hier, ich habe so viel Mist gebaut und so viel Dreck und ich habe immer gedacht, wenn ich mein Leben dir übergebe, dann wird alles noch schlimmer und langweiliger und ich werde nicht heiraten und ah, was du alles von mir verlangst, aber die Schmerzen sind so groß, ich schaffe es nicht mehr, ich gebe dir jetzt alles ab. Und dann habe ich Jesus mein Leben übergeben. Und die Überraschung war so groß, so wie bei Dimitri, dass es so anders war, als ich es gedacht habe. Ich hatte solch einen Frieden, solch eine Freude. Ich habe dann meine eigenen Traktate geschrieben, habe mit alten Damen auf der Parkbank geredet, habe angehalten, wenn ich Obdachlose gesehen habe, bin ins Asylheim gegangen. Ich wollte, dass alle Leute wissen, ey, der neue Herr, der ist so viel besser. So viel besser, lass dich befreien, es gibt einen Erlöser. Endlich frei von der Macht Satans. Endlich frei von der Macht der Sünde. Frei von meiner Verdammnis, die mich immer wieder fertig gemacht hat. Dass ich morgens aufgewacht bin und gedacht habe, ich will nicht nochmal das tun, was ich gestern Abend gemacht habe. Und jedes Mal wieder reingefallen bin in die vielen, vielen Pfützen. Und jetzt endlich frei. Endlich frei. Und das ist so gut. Das ist so gut. Und das habe ich auch bei diesem Video gesehen, in diesem Film von den Prostituierten. Wollen wir die Geschichte auch nochmal zu Ende führen? Sie wurden ja interviewt, wie sie verzweifelt waren, wie sie Angst hatten, wie sie geweint haben. Prostituierte, die da am Weinen waren. Mir selbst kamen dann die Tränen. Aber die Geschichte ging ja weiter. Sie wurden weiter interviewt. Und dann hat man sie gefragt, wie kamst du denn raus? Dann hat einer erzählt, ja, ich habe von Jesus irgendwie gehört und den wollte ich kennenlernen. Und dann ist er mir tatsächlich begegnet. In einer Vision, in einem Traum waren wir im Garten und er hat mit mir geredet. Und er war so behutsam. Und das als Prostituierte, die oft vergewaltigt wird, die geschlagen wird. Sie sagt, er war so behutsam, so freundlich. Er hat mich nicht verdammt. Dann haben wir geredet. Ich weiß nicht mehr, worüber hat sie gesagt, aber wir haben geredet. Und das ging dann, sagte sie, diese Beziehung zu diesem Herrn ging für ein halbes Jahr. Und in diesem halben Jahr habe ich mich immer gefragt, wann wird er jetzt anfangen zu schimpfen? Zu sagen, okay, jetzt wollen wir mal Tacheles reden. Hat er nicht gemacht. Er hat mich nicht verdammt. Er war so freundlich. Und das sagten andere auch. Und da konntest du diese Freude, die Befreiung in den Gesichtern sehen. Und da musste ich weinen, weil ich mich dann auch wieder an meine eigene Geschichte erinnert habe, wo ich solch eine Freude hatte, solch einen Frieden hatte, so glücklich war. Und das Beste bei all dem war Jesus selbst, dass ich ihn kennenlernen durfte und dass er so gut war zu mir. Wisst ihr, ich denke da an die Frau, die schon 30 Jahre verheiratet, morgen steht sie auf, Ringe unter den Augen, schlechtem Atem, sieht furchtbar aus, guckt in den Spiegel, denkt an ihren Ehemann und sagt, ah, das gönne ich ihm. Wisst ihr, wenn Gott in den Spiegel schaut, wenn Gott sich anschaut, dann sieht er etwas Herrliches, etwas wirklich Herrliches. Und dann sagt er sich dasselbe. Dann sagt er sich, das gönne ich ihm. Gott gönnt uns etwas wirklich Gutes. Und das ist er selbst. Er ist das größte Geschenk. Und das wussten auch schon Menschen aus vor 200, 300, 400 Jahren, die das dann aufgeschrieben haben, die Kirchenlieder geschrieben haben. Ich habe mal eins mitgebracht hier von Johannes Schäffler. Im 16. Jahrhundert schreibt er: Mein Jesus, du bist meine Freude, mein Gold, mein Schatz, mein schönstes Bild. Nur du bist meine Lust und Weide und was mein Herz für ewig stillt. Du bist allein mein Licht und Leben, die Wahrheit selbst, das ewige Wort. Du bist der Stamm und zähliger Reben, bist meiner Seele Fels und Hort. Du bist meine Sicherheit. Dein Reichtum ist nicht zu ergründen und deine Treue wanket nicht. Und alles, was in dir zu finden, erbleichet und veraltet nicht. Du wirst mich bald zu dir erheben. Mir zeigen deine Herrlichkeit, ich werde ewig mit dir leben, dein Antlitz schauen alle Zeit. Darauf freute er sich. Das hat er gesungen. Gerhard Terstegen, ein anderer bekannter Schreiber, sagt Folgendes: Ich fühl's, du bist, dich muss ich haben, ich fühl's, ich muss für dich nur sein, nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben. Mein Ruheort ist in dir allein. Hier ist die Ruhe, hier ist Vergnügen, drum folg ich deinen selgen Zügen. Mit anderen Worten, ich bin gerne dein Sklave, weil ich da das echte Vergnügen, das echte Leben finde. Es ist nicht eine Frage, ob wir Sklaven sind oder nicht, auch wenn wir dieses Wort nicht mögen und man es kaum mehr benutzt. Es ist viel wichtiger, wessen Sklave wir sind. Bei mir löst das immer starke Gefühle aus. Ich freue mich, ein Sklave Christi zu sein. Aber andere sagen dann auch: Johannes, so extrem finde ich das jetzt auch nicht. Den Unterschied vorher, nachher. Also ist auch ein bisschen extrem, ne? Bin auch Christ, gehe auch in die Gemeinde. Aber jetzt so eine Freude und so. Warum? Nun, das kann zwei Gründe haben. Es kann mehrere Gründe haben. Lass uns mal zwei angucken. Der erste Grund kann sein, dass du noch in der Hütte sitzt. Du weißt, es gibt einen Erlöser. Hat man dir vielleicht erzählt? Du gehst ja in den Gottesdienst, hörst dir das ja jeden Sonntag an, du kennst die Geschichten, aber du sitzt noch in der Hütte. In der dunklen, schäbigen Hütte. Und wunderst dich, dass du keine Freude hast. Frag dich, wo du bist, ob du in der Hütte bist oder schon auf der Kutsche sitzt. Der Erlöser hat schon bezahlt, er wartet draußen auf der Kutsche und man wird dich gehen lassen. Du musst nur gehen zu ihm, du musst nur zu ihm hingehen. Und vielleicht bist du noch niemals überzeugt, dass du sagst: Johannes, ich glaube den ganzen Quatsch gar nicht, dass wir so verdammt sind, dass der Unterschied so riesig ist und dass wir Sklaven der Sünde sind, eine Macht der Finsternis und so. Ich sitze gar nicht in der Hütte. Wenn du so weit bist, dann würde ich einfach nur sagen: Schrei zu ihm und bitte ihn, dass er dich davon überzeugt, dass du in der Hütte sitzt. Weil wenn wir davon gar nicht überzeugt sind, dann würden wir auch gar nicht rausgehen. Dann würden wir doch da bleiben. Wenn wir uns eine Scheinwelt aufbauen, in der alles okay ist. Lass dich davon überzeugen von Jesus, dass du in der Hütte sitzt. Das wäre also die eine Möglichkeit. Du sitzt in der Hütte. Die zweite Möglichkeit wäre, du sitzt schon auf der Kutsche, aber du kannst dich noch nicht so richtig freuen, weil vielleicht ein Splitter dir gerade in den Hintern sticht. Oder es einfach unangenehm ist auf der Kutsche. Wisst ihr, wir befinden uns gerade auf der Kutsche. Wir sind noch nicht dort angelangt, wo es so herrlich sein wird. Der Herr wird uns vielleicht schon was erzählen auf dem Weg dahin. Wird schon sagen: Ey, da werden die Kinder sein, mit denen kannst du spielen und da wird das sein und du kannst dich satt essen und wird alles. Und nur Vorfreude ist da. Aber wir sitzen noch auf der Kutsche und das ist auch wichtig, dass wir uns daran erinnern. Wir sind eben noch nicht angekommen. Wir sind, um mal bei dem Thema Sklave zu bleiben, wir sind immer noch Sklaven unserer Zeit. Wir sind Sklaven dieser Zeit, dieses Zeitalters. Deswegen kann Edmund nicht predigen heute. Er kann nicht sagen: Ich bin frei. Ich habe keine Schmerzen, ich gehe jetzt in die Calvary. Er ist ein Sklave dieser Zeit, so wie ich auch, mit meinen Allergien, so wie du auch, mit deinen Schwierigkeiten. Wir sind Sklaven dieser Zeit. Ist noch nicht alles super schön hier? Friede, Freude, Eierkuchen? Nicht immer nur Gesingen und Gesang und was? Wir sind Sklaven unserer Zeit. Aber es wird eine Zeit kommen, in der wir dann angekommen sind. Und wenn du dich daran erinnerst, dann kann das Herz wieder hüpfen, oder? Dann ist der Splitter im Hintern auch nicht mehr so schlimm. Wenn du weißt, es wird besser. Wenn du weißt, es wird besser. Alle Wunden werden dann verbunden werden. Dann wird es keinen Wein mehr geben, keine Tränen mehr, kein Ausgegrenztsein. Keiner wird dich mehr, runtermachen. Du wirst dazugehören. Es wird keine Langeweile mehr geben im Himmel. Manche denken, es wird langweilig im Himmel. Was für ein Unsinn! Gott hat so viel vorbereitet. Gehen wir nochmal zurück, Epheser 4. Was steht denn da? Nochmal ab Vers 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Wozu? Er hat uns auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wir sitzen also schon eigentlich im geistlichen Sinne in den himmlischen Regionen, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Er wird also in den kommenden Zeiten diesen ganzen Reichtum, den er für uns aufbewahrt hat, die ganzen Herrlichkeiten, die wird er uns zeigen, Stück für Stück. Und wir werden von einer Überraschung in die andere gehen. Und nach Millionen Jahren werden wir den Eindruck haben, wir haben erst so ein bisschen kennengelernt. Ich habe dieses Beispiel vielleicht schon mal gebracht. Wenn wir uns die Herrlichkeit Gottes vorstellen, in all ihrer Pracht, dann gleicht das einem Eierbecher, gefüllt mit Meereswasser, während Gott selbst der gesamte Ozean ist. Und das ist ein Unterschied, ein Eierbecher mit Meereswasser oder der gesamte Ozean. Und dieser Ozean, der wartet auf uns. Und deswegen ist auch dieser Gegensatz in Dimitris Geschichte zwischen vorher und nachher, den kann man gar nicht krass und stark genug darstellen. Der wird so stark sein, wenn auch jetzt in unserem eigenen Erleben vielleicht nicht so stark, dass wir denken, vorher und nachher ist nicht so stark. Wenn wir weitergehen und dann hinterher sich das nochmal ausweitet oder voneinander trennt und der Himmel hier ist und hier die Hölle ist, dann wird es solch ein Unterschied sein, dass die Geschichte hier nichts dagegen ist. Wir sind momentan in einer Art Zwischenzeit. Ja, man redet ja auch vom Reich Gottes. Und die Bibel sagt ganz klar, das Reich Gottes ist gekommen mit Jesus Christus. Gleichzeitig wird es noch kommen. Christus ist unser Erlöser. Es steht aber auch da, er wird kommen, um uns ganz zu erlösen. Wir sitzen auf der Kutsche. Und das ist gut zu wissen, dass das Ziel ein wunderbares Ziel ist. Ein wunderbares Ziel. Mit Christus als Zentrum. Es wird so schön sein. Ey, lass uns nicht die ganze Zeit auf die paar Jahre konzentrieren, die wir hier haben. Und uns dann auch noch versklaven, weil wir meinen, wir müssen diese Zeit ausnutzen. Das ist doch nichts. Im Gegensatz zu dem, was kommen wird. Und wenn wir dann Christus sehen in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner Schönheit. Und nichts wird mich mehr davon trennen. Ich kann mich selber nicht mehr von Christus dann trennen. Meistens bin ich ja derjenige, der sich von Jesus abwendet, der so bescheuert ist und sich abwendet. Aber dann wird das auch nicht mehr sein. Ich bin mir selber nicht mehr im Weg dann. Dann werden wir bei Christus sein. Lasst uns darauf konzentrieren. Warum erzähle ich euch das alles? Ich habe mich ja gefragt, warum erzähle ich euch das? Was will ich damit erreichen? Ja? Ich weiß ja, wenn einmal predigt, wenn du eine Rede hältst, dann solltest du immer mit dem Ende anfangen. Habe ich jetzt noch vor kurzem gelesen, du solltest mit dem Ende anfangen. Was willst du denn eigentlich mitgeben in 1, 2, 3 Sätzen? Was willst du denn mitgeben? Also, was will ich euch mitgeben? Lass uns erstmal noch mal eben kurz zusammenfassen. Es gibt Sklaverei, und zwar echte Sklaverei, und wir sollten uns damit auseinandersetzen. Vielleicht kann man diesen Film mal hier zeigen. Wenn ihr Interesse habt, können wir uns mal zusammentun, können den Film mal hier zeigen und uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Es gibt Sklaverei. Zweitens, wir alle sind versklavt an die Macht der Finsternis, unter der Macht der Finsternis, es sei denn, wir werden frei durch Jesus. Und trotzdem bleiben wir dann erst noch ein Sklave Christi. Sklave Christi, aber frei in Jesus, beides. Gleichzeitig sind wir aber auch noch Sklave der Zeit. Wir sind ein Sklave dieser Zeit, wir sitzen auf der Kutsche, wir sind noch nicht angekommen. Aber irgendwann werden wir angekommen sein, irgendwann werden wir da sein. So. Und was will ich euch mitgeben? Ich möchte, dass wir hier rausgehen und erstens uns selbst prüfen. Dass wir hier rausgehen und dass du dich fragst, wo sitze ich gerade? In der Hütte oder auf der Kutsche? Dass du für dich ganz klar weißt, wo du sitzt. Und wenn du in der Hütte sitzt, dass du jemanden ansprichst hier. Sagst, hey, ich will auch auf der Kutsche sitzen. Kannst du zu Johannes gehen, zu Marcello gehen, zu Burkhard gehen. Du kannst zu allen Leuten, oder nicht zu allen, aber zu vielen hingehen und sagen, hey, kannst du mit mir beten? Ich will auf der Kutsche sitzen. So, wenn du das gemacht hast, dass du dann mit einem Stolz nach Hause gehst, das wünsche ich dir. Dass du mit einem Stolz nach Hause gehst und dass du dir in der neuen Woche oft sagst, ich bin eine Sklavin Christi. Ich bin ein Sklave Christi, ich bin stolz, zu ihm zu gehören. Das ist mein Herr. Und dann, dass du aus dieser Hoffnung heraus lebst, dass du aus der Hoffnung heraus lebst, dass es besser werden wird. Ich bin auf der Kutsche, ich bin auf dem Weg zum Ziel und das Ziel wird wunderbar sein. Er hat ein wunderbares Zuhause für mich vorbereitet. Und dass du diese Hoffnung mitnimmst, die Hoffnung mitnimmst. Und dann kannst du auch wieder in diese Woche gehen. Und dann weißt du, egal was kommt, egal wie viel Splitter mir in dem Hintern sitzen, es ist nicht so schlimm, weil ich das Ziel vor Augen habe. Lebe aus der Hoffnung. Die Hoffnung für das Morgen ist die Kraft für das Heute. Wir brauchen Hoffnung. Und Hoffnung ist ja nicht nur einfach ein, ach, ich hoffe, dass morgen schönes Wetter wird, sondern es ist ja ein Wissen. Es ist ein Überzeugtsein von dem, was auf jeden Fall eintreffen wird. Das ist Hoffnung. Also aus dieser Hoffnung heraus leben. Und dann, dass wir unsere Aufgabe wieder wahrnehmen. Dass wir unsere Aufgabe als Christ wahrnehmen. Hatten wir uns doch darüber unterhalten. Ne? Was ist denn die Aufgabe eines Christen, oder Rainer? Was ist denn unsere Aufgabe? Hier ist eine andere Antwort, ja, eine andere Möglichkeit. Ich glaube, unsere Aufgabe ist in erster Linie, ihn Herrn und Held sein lassen. Dass wir unsere Position behalten hier. Ich bin Sklave und du bist Herr. Und er ist das Zentrum. Es geht um ihn. Ich lasse ihn mein Herrn sein und mein Helden. Er ist im Zentrum. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, natürlich nicht von einer theologischen Seite, aber das Thema auch in dem Vortrag, wenn es um Burnout geht. Wir denken oft an Aktivitäten. Wir müssen aktiv sein, wir müssen dies sein und wir müssen das sein. Ich glaube, dass Gott von uns viel mehr Stille fordert als Stress. Stille, nicht Stress. Gott will keinen Stress, er will Stille. Und Stille kann man zweideutig sehen. Das eine ist einmal, dass ich endlich mal still stehe. Ja, ich gehe so gerne rum hier, ne? Ich weiß nicht, das ist so in mir drin. Ja? Und dann sagen andere vielleicht, steh doch mal still. Ich kann dabei weiterreden, aber ich stehe jetzt still. Das heißt, ich höre auf, mich zu bewegen. Und das ist das Erste, was wir tun sollten nochmal. Aufhören mit unseren Aktivitäten und mal zur Ruhe kommen. Und ihn machen lassen. Weil auf ihn gucken, zu seinen Füßen sitzen, still bleiben. Und das Zweite ist, dann auch vom Reden her mal still zu bleiben. Und Schluss gleich, genau. Weil nur dadurch können wir hören. Wenn wir still werden, können wir hören, was er uns sagen will. Und dann können wir ihn machen lassen. Ich habe noch einen Tagebucheintrag, damit ende ich jetzt. Das ist ein Tagebucheintrag von Mai 2009. Das war die Zeit, als ich den Römerbrief studiert habe für mich. Und da habe ich Folgendes geschrieben und damit ende ich. Was mir noch auffällt, und zwar immer und immer wieder in der Bibel, ist die Leidenschaft. Die Männer und Frauen Gottes hatten Leidenschaft. Sie hatten Leidenschaft für Gott, sie lobten ihn mit viel Emotion, sie fühlten, sie weinten vor Glück, sie schrien, sie jubelten, sie jauchzten. Da war gefühlte Leidenschaft für Gott. Christsein ohne Leidenschaft ist wie eine Scheinehe. Es ist traurig, fatal und völlig unerfüllend. O Gott, erhalte und nähre du in mir die Leidenschaft für dich, dass ich dich täglich sehe, spüre, schmecke, höre und dann juble. Und dann lese ich Epheser 3,8. Paulus wurde dieses Vorrecht eingeräumt, die Nation den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Darum geht es im Evangelium, um Christus, um Gott, um den Reichtum, der so groß und unfassbar ist. Ich werde eine Ewigkeit brauchen, um Christi Reichtum, alles was er hat und ist, auch nur ansatzweise fassen zu können. Allein der Reichtum seiner Barmherzigkeit ist so groß, so unfassbar und unerschöpflich, dass ich darüber nur wieder jubeln kann. Besonders, weil ich selbst diese Barmherzigkeit im eigenen Leben immer wieder erlebt habe. Und dieses Erleben ist besser als Sex, besser als ein großes Haus, besser als Drogen, besser als alles, was ich bis jetzt im Leben ausprobiert habe. Amen, habe ich ja selbst geschrieben. Stimmt auch. Das möchte ich auch zu meiner Lebensaufgabe machen. Den Reichtum Christi studieren, erforschen, erkennen, erleben, schmecken, mich daran und darin ergötzen und dann diesen Reichtum weiterzugeben. Und das wünsche ich uns, dass wir reich werden in Christus, frei sind in ihm und diese Freiheit dann an andere weitergeben.